Heute vor 30 Jahren, am 20. August 1996, ist Rio Reiser gestorben. Bekannt geworden in den 70er Jahren als Sänger der Politrock-Band Tonsteine Scherben, aber nicht zuletzt auch dank seiner Soloalben ab Mitte der 80er, ist er bis heute prägender Einfluss und Vorbild für viele, die Songtexte in deutscher Sprache schreiben. Zwei Musiker von Tonsteine Scherben treten immer noch zusammen auf, ihr Mitgründer und Bassist Kai Sichtermann und ihr Schlagzeuger Funky Götzner. Seit gut 3 Jahren ist Birte Wolter die dritte im Bunde. Sie singt und spielt Gitarre und ist jetzt unser Gast vor 8. Willkommen bei SWR Kultur, Frau Wolter.
Hallo.
Sie haben schon alle möglichen Songs auf allen möglichen Bühnen gecovert, von Pink Floyd über Patti Smith bis Billie Eilish. Was bedeuten Ihnen die Lieder von Rio Reiser?
Also die Scherben hatten schon immer einen Stein bei mir im Brett, beziehungsweise einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Und es ist natürlich ein unglaubliches Geschenk, dass ich jetzt dabei sein darf. Aber seinerzeit, als ich die Scherben mit 14 entdeckt habe, wie wahrscheinlich die meisten etwa, haben die Texte natürlich meine jugendliche Rebellion extrem befeuert und haben mir sehr dabei geholfen, so meine eigenen Werte zu etablieren. Ja, und so den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Dafür. Haben Sie ein Lieblingslied oder eins, bei dem Sie noch wissen, das hat Sie besonders gepackt oder Ihnen aus dem Herzen gesprochen?
Ja, das allererste Lied war tatsächlich Shit Hit, was ich total gefeiert habe von der Live-Platte. Das war meine allererste. Schon seinerzeit mit dem Zug nach Berlin gefahren, unter größten Anstrengungen und ohne Essen und so weiter, war da dann im Plattenladen alles total aufregend und habe diese Platte ergaunert und ab da nur noch gehört. Das war die Live 84 und da war Shit Hit drauf. Der hat mich damals hauptsächlich musikalisch total fasziniert, weil es so ein sogenannter Zwiefacher ist. Das ist ein unregelmäßiger Beat, das fand ich toll. Und ich bin zu dem Song in meinem Teenie-Zimmer rauf und runter getanzt tagelang. Ja, genau. Inhaltlich wusste ich damals noch nicht so viel damit anzufangen.
Denn da ging es ums Kiffen,
ja,
ne?
Schon. Ja, da geht es ums Kiffen. Das habe ich damals noch nicht so ganz kapiert.
Aber es waren dann die politischen Lieder wahrscheinlich, die Sie auch gekriegt haben, wenn Sie sagen, das hat Ihnen in Ihrer Rebellion geholfen oder Sie beflügelt.
Ja, natürlich. Also keine Macht von niemandem macht kaputt, was euch kaputt macht. Und also haben dazu geführt, dass ich dann 2 Jahre später an Demos teilgenommen habe oder den Bader-Meinhof-Komplex gelesen habe. Also es war schon nicht unwesentlich.
Und wie kam es dann, dass Sie jetzt im Trio eben mit Kai Sichtermann und Funky Götzner das Scherbenerbe lebendig halten? Wie haben Sie zusammengefunden?
Also das war, vor 4 Jahren hatten wir quasi ein gemeinsames Konzert in der Nähe von Braunschweig. Da haben die gespielt und ich war Vorband bei denen.
Ah.
Und da habe ich dann mit meiner eigenen Band, meinen eigenen Sachen dann gespielt und ich wollte eigentlich bloß, dass sie das gut finden. Und dann war es auch so. Also es hat mich total geflasht, als dann beim 2. oder 3. Song Funky, ich habe die natürlich die ganze Zeit mit Argus-Augen beobachtet, ne, dann mit dem Fuß gewippt hat und bei 2 Songs später hat Kai so Daumen hoch gemacht und auf die Bühne geguckt und da hätte ich sterben können in dem Moment. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Bisschen Approval von den Scherben, yes.
Aber da ist noch ein weiter Weg oder eigentlich ein weiter Weg, könnte man denken, bis man dann zu einer Band zusammen wächst. Hat das gleich gepasst? Sie liegen ja schon so 3 Jahrzehnte auseinander.
Ja, also es war so, wir hatten dann ausgehandelt, weil sie mit meinem Vorprogramm sehr zufrieden waren, dass ich vielleicht doch nochmal 2-3 Mal bei denen im Vorprogramm spiele, wenn es dann in der Gegend ist. Dazu kam es leider nicht, weil ich nicht geimpft war und ich durfte dann da fahren.
Ah, das war die Zeit.
Ja, das war die Zeit und dann war es aber so, dass ein Gig bei mir um die Ecke war und ich einfach ganz mutig gefragt habe, wollt ihr nicht bei mir pennen? Und die meinten, ja. Ich dachte, ja, cool, die Scherben pennen bei mir. Und dann haben die bei mir gepennt, wir haben ein bisschen Zeit verbracht und geschnackt, gefrühstückt. Und uns voll gut verstanden. Es kam dann nämlich raus, dass wir, also ich war eher in den 90ern jung, ich habe damals schon in den 60ern gegraben. Deswegen alles, worauf ich stand, waren dieselben Sachen, auf die standen. Natürlich stehe ich auch noch auf ganz viele andere Sachen, aber mein Schwerpunkt waren schon immer die 60s, schon als ich jung war. Und deswegen haben wir komplett von denselben Sachen gesprochen. Ich habe dann doziert über Velvet Underground und Neil Young und irgendwelche Backgrounds und sie waren beeindruckt. Und später hat sich auch herausgestellt, als wir Session gemacht haben, dass wir covern jetzt zum Beispiel Cream oder so, wenn wir einfach nur jammen, weil das von uns dreien mit die Lieblingsband ist, also die alte Band von Clapton. Und so weiter. Also wir haben, wir schöpfen da ein bisschen aus demselben Pool, auch musikalisch und menschlich hat es auch sehr gut gepasst. Ich mochte die sofort und wie ich inzwischen weiß, auch umgekehrt.
Aber dass man dann als Sängerin so in die Fußstapfen von Rio Reiser steigt, da hat man schon Respekt vorher erstmal, oder?
Das sind Riesenfußstapfen. Ja, das war mir natürlich auch klar. Aber ich habe mich dann irgendwann nicht mehr so gestresst, weil ich ja einmal in der ziemlich leichten Position bin, eine Frau zu sein. Da wird ja nicht so direkt verglichen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und zweitens habe ich mich nicht groß damit aufgehalten, wen jetzt kopieren zu wollen. Also ich habe ja das Glück gehabt, schon vorher 20 Jahre eine Art Karriere gehabt zu haben, beziehungsweise ständig auf Bühnen zu stehen und zu singen und meinen eigenen Stil schon etabliert zu haben, meine eigene Stimme schon gefunden zu haben. Das war von Anfang an mein Ziel. Und dann wäre es auf jeden Fall schwierig gewesen, da einfach nur stumpf irgendwas covern zu wollen. Also ich habe schon versucht, mein eigenes da ganz schön reinzubringen. Und das sollte man auch.
Sie haben, ich habe mal auf der Website geguckt, in dieser Dreierbesetzung mit diesem Programm allein 2026 schon um die 100 Auftritte gespielt, also als Kai und Funky von Tonsteine Scherben featuring Birte Wolter. Und der Terminkalender ist in den nächsten Monaten schon genauso prall gefüllt. Warum kommt diese Musik immer noch so gut an? Denn gerade der Politrock der Scherben, das war ja schon eine andere Zeit.
Erstmal sage ich mal, gute Musik ist zeitlos. Aber unabhängig davon leben wir ja gerade in ziemlich chaotischen Zeiten. Also wir fühlen uns ja auch von der Politik weitestgehend alleingelassen und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer mehr und wir fühlen uns ja eigentlich eher so übergangen statt vertreten durch die Politik und die Debatte zielt ja auch irgendwie eher auf Spaltung und Isolation ab. In den 68ern hatten wir ja ähnliche Zustände. Da sind die Leute dann auch irgendwann aus Politikverdrossenheit auf die Straße gegangen und haben dann ihr halt im Gemeinschaftsgefühl gefunden. Und ich denke, genau das finden die Leute auf unseren Konzerten. Und genau deswegen haben wir wahrscheinlich auch gerade sehr guten Zulauf. Wenn Leute Parolen mitsingen können, wie keine Macht oder Macht kaputt, dann schürt das ein Gemeinschaftsgefühl. Und das bringt die Leute zusammen und holt die ab. Das ist ja auch die Riesenqualität von Rios Texten. Nicht schön zu reden, die Dinge beim Namen zu nennen, aber immer irgendwie mit einer positiven Konnotation, mit einem optimistischen Ausgang. Und dieses stärkende, trostspendende Element dabei. Und ich fühle mich einfach total gesegnet, dass ich diese Texte interpretieren darf. Und ja, die Themen sind nach wie vor hochaktuell.
Ich las irgendwo für Sie den Begriff Singer-Songwriter-Nomadin. Wieso scheint das zu passen?
Naja, also ich bin seinerzeit nach dem Abi erstmal 3 Jahre nach Neuseeland abgehauen. Da habe ich auch ziemlich viel Musik gemacht. War da auch aus einer Performing Arts Schule. Die war genau in derselben Straße. dann war ich erstmal ein paar Jahre zu Hause und habe einfach studiert. Und danach war ich aber wieder ziemlich viel unterwegs. Also ich habe einen Bus, einen Camper. Und damit fahre ich ziemlich viel, oder vor den Scherben bin ich auf jeden Fall ziemlich viel rumgetourt und war in Frankreich, Spanien, Italien und anderen Ländern und habe da Musik gemacht, aber nicht konstant. Mhm. Also immer mal wieder. Ich war jetzt nicht jahrelang auf Reisen, ich war 3 Jahre auf Reisen und dann immer mal wieder. Und wenn ich auf Reisen war, dann auf jeden Fall immer mit der Gitarre.
Treten Sie denn noch solo auf oder ist jetzt die Scherbenband Ihr einziges Projekt?
Naja, also viel passt da nicht mehr rein gerade, weil wir haben einfach jedes Wochenende 2 bis 3 Auftritte und ich wollte jetzt im Herbst eigentlich mal mein eigenes Zeug wieder mal ein bisschen weiter machen und aufnehmen und im nächsten Jahr auch mal wieder ein paar eigene Konzerte machen.
Ich las eine Konzertankündigung, da war dieses schöne Zitat drin, also von einem Soloauftritt von Ihnen. Die Legende, man setze sie zur Salzgewinnung ein, gehört selbstverständlich ins Reich des Mythos. Wahr ist dagegen, dass es immer mal wieder zu Heulattacken infolge emotionaler Ausnahmezustände während Ihrer Shows kommt. Das klingt, als wären Sie da schon auch leidenschaftlich dabei gewesen. Was haben Sie gespielt?
Ich kann mir das nicht immer erklären, aber meine Stimme wird mir immer wieder rückgemeldet, hat trostspendende, heilende Wirkung auf Leute. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich das gut und ehrlich gesagt kann ich mir vielleicht sogar doch erklären, wo es herkommt, weil es nämlich ich damals eigentlich aus dem Grund angefangen habe, Musik zu machen, weil ich völlig mit dem Rücken an der Wand stand und super depri, pubertär, orientierungslos und da hat mir die Musik einfach komplett rausgeholfen. Also psychisch stabil zu bleiben. Also im Grunde habe ich mich selber damit geheilt, mit meinem eigenen Singen und vielleicht spüren das die Leute.
Wie ist denn Ihr musikalischer Weg dann von Anfang an verlaufen? Also Sie klingen jetzt nicht so nach der Klavierschülerin.
Nee, war ich nicht. Also ich war schon immer ziemlich musikalisch unterwegs. Also meine Mutter sagt immer, ich hätte eher gesungen als gesprochen. Ich glaube, das stimmt auch. Und also ich habe sehr früh angefangen zu singen. Ich komme aus einer musikalischen Familie tatsächlich, habe aber zwei ältere Geschwister, die dann alles gekriegt haben. Klavierunterricht, Gitarrenunterricht, Reitunterricht, das ganze Klimbim. Und ich war so 5, 6 Jahre danach und durfte nichts
Ach.
von denen, weil es bei denen alles nicht geklappt hatte. Ich war dann so, kann ich bitte Klavierunterricht, kann ich bitte Gitarre, kann ich reiten? Nix. Das war ja nur, weil es bei denen nicht hingehauen hatte. Als ich dann, dann habe ich mir eben auf eigene Faust alles selbst beigebracht, habe mir ganzen Bücher geholt. Und die ersten paar Akkorde hat meine Schwester mir noch gezeigt. Nach einem halben Jahr hatte ich sie alle abgezogen. Also da war ich dann sogar schon weiter als irgendwie, weil ich die ganze Zeit nur gespielt habe. Es war tatsächlich so, das ist kein Witz. Irgendwann hat meine Hand geblutet und die ganze Gitarre war voller Blut. Das weiß noch, es war, was wollen wir trinken? Da habe ich so lange drauf rumgehämmert, bis meine Hand geblutet hat.
Mit dieser, von dieser holländischen Band.
Ja, von Bots. Ja. Mit sowas hat man damals angefangen. Ja, und dann habe ich mir das alles selber drauf geschafft und war innerhalb kürzester Zeit auch ganz gut. Als ich dann so 17 war, hat mein Vater endlich ein Einsehen gehabt, hat mir eine E-Gitarre gekauft und hat gesagt, du darfst jetzt Klavierunterricht haben. Ich hatte genau eine Stunde beim Klavierlehrer. Da war ich schon komplett zugezeckt und mit Domestos-Klamotten angetan und einfach voll schon in einer ganz anderen Phase, die Punk-Hippie-Phase. Und er fand einfach nur mein Lieblingslied nicht gut, was damals Under the Bridge war.
Was war das?
Under the Bridge von
Red Hot Chili Peppers.
Er fand es direkt scheiße und dann fand ich ihn direkt scheiße. Und das war dann meine einzige Klavierstunde. Also ich bin da meinem Autodidaktentum geblieben.
Ich sah auf YouTube auch Auftritte von ihrer früheren Band BM Stereo. Das ist schon auch sehr gute Rockmusik. Da singen sie und spielen Keyboard. Warum gibt es die nicht mehr?
Ganz platt. Der Gitarrist und ich waren ein Paar und wir haben uns getrennt nach 7 Jahren.
Ah, verstehe.
Ja.
Und nochmal zu diesem Darstellende Kunststudium in Neuseeland. Da wollten sie wahrscheinlich einfach weit weg. Und mit welchem Ziel haben sie das angefangen?
Ich habe vorhin schon gesagt, es war einfach die Straße runter. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich will Musik machen. Und dann bin ich dahin, haben sie mich genommen.
Hat das ihre musikalische Entwicklung geprägt irgendwie?
Nö, eigentlich nicht. Sie mussten da Celine Dion nachsingen und so eine Sachen. Also das hab ich relativ schnell gecancelt. Ich wollte das nie. Und was schön war, das war so eine Art Plattform, da hat man auch Gleichgesinnte kennengelernt. Und was besonders schön war eigentlich der Kontakt zur Maori-Kultur. Mhm. Weil viele meiner Mitschüler hatten halt diesen Background und ich habe da einen ganz schönen Zugang zu deren mehrstimmigen Gesängen gekriegt und war davon eigentlich ziemlich inspiriert. Das habe ich mitgenommen, ja.
Und Sie haben dann, um das auch noch abzuhaken, Sie haben in Hildesheim dann noch Lichtdesign studiert. Stellen Sie damit auch was an?
Ich hatte immer überlegt, also ich wollte immer Musik machen. Ich hatte aber immer überlegt, das ist der beste Zugang. Und ich wollte nicht dieses Musikstudium haben mit vom Blatt lesen und Klassik. Und das war alles nicht meins. Alle meine Vorbilder waren an Kunsthochschulen gewesen. Und es hat für mich total Sinn ergeben, den visuellen Zugang zu wählen. Ich zeichne und male gerne schon von jeher. Ich wollte früher auch mal in Richtung Grafikdesign und so, aber ich hatte schon früher festgestellt, dass wenn man anderen kreativen Sparten nachgeht, dass das dann eben die musikalische Batterie auf eine Art auflädt, die sehr inspirierend ist. Also man muss ja irgendwie seinen inneren Pool auch füllen und dabei haben mir auch immer andere Disziplinen geholfen und das Malen hat quasi meine Akkus aufgeladen für Songschreiben und dann wieder umgekehrt, so ein Ping-Pong. Und deswegen habe ich mich für ein künstlerisches Studium entschieden, weil ich dachte, das ist der beste Zugang für meine Musik.
Das klingt jedenfalls, als würden Ihnen die kreativen Betätigungsfelder so schnell nicht ausgehen. Bleiben Sie denn jetzt Nomadin erstmal?
Das bin ich zwangsläufig, weil wir ja eigentlich ziemlich viel unterwegs sind und ich eigentlich kaum noch zu Hause bin. Ja, bleibe ich. Wir haben eine größere Sommerpause, da fahre ich auch wieder weg. Und das nehme ich mir auch jedes Jahr raus.
Und wenn Sie unterwegs sind, also wer Birte Wolter mit Kai und Funky von Tonsteine Scherben mal sehen will, wie gesagt, Infos gibt's auf scherben.info. Frau Wolter, danke für dieses schöne Gespräch und alles Gute.
Danke, Ihnen auch.